Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Das neue Jahr ist gerade mal 4 Tage alt, aber der Tourneeplan der Sängerin Ulla Meinecke lässt fast keine Zeit zum entspannten Reinkommen in dieses Jahr. Denn alleine im Januar geben sie schon Konzerte in Osnabrück, Braunschweig, Lübeck, Schwerin und Marburg. Frau Meinecke, ist Ausruhen langweilig oder war die letzte Pause einfach lang genug?
Ach nee, Ausruhen ist überhaupt nicht langweilig, aber Sie gehen doch auch jeden Tag arbeiten. Also das ist für mich normal. Ich meine, das ist ja nicht in jedem Monat so. Aber ich finde das normal. Also ich spiele gerne, wir spielen gerne. Und so eine Qualität, wie wir sie haben, erreicht man auch nur, wenn man so viel spielt. Wir haben früher, als wir noch den Plattenfirmen geglaubt haben, das hat sich aber schon seit 20 Jahren erledigt, haben wir Tourneen gespielt von vielleicht 25 Tagen im Jahr oder so oder auch mal 2. Und da haben wir immer vor den amerikanischen Bands gestanden und sind in die Knie gegangen, wie gut und wie tight die sind. Also wie unglaublich das Zusammenspiel ist und waren also erschüttert und auch ein bisschen neidisch. Ja, das ist das Rätsels Lösung. Die sind 7, 8 Monate im Jahr auf Tour. Deshalb sind die so gut.
Und deshalb sind Sie so gut und weil Sie diese Qualität haben, sind Sie heute unser Gast. Seit 42 Jahren auf der Bühne mit Alben und Programmen, deren Name alleine ja schon immer ein Genuss ist. Wir waren mit dir bei Rigoletto Boss, heißt das letzte Album, das aktuelle Programm heißt und Danke für den Fisch. Wie ist die Geschichte zum Fisch?
Es gibt ein Buch, also Wir waren mit dir bei Rigoletto Boss, ist aus einem sehr berühmten Filmzitat, aus Manche mögen es heiß. Und das ist ja per Anhalter durch die Galaxis. Das ist eine seltsame, wahrscheinlich war der ein Kiffer, keine Ahnung, Geschichte, wo die Erde einer intergalaktischen Umgehungsstraße weichen soll. Und als dann die großen Räumarbeiten beginnen und die Menschen sich beklagen, dann sagt die Stimme von oben, ja, die Pläne lagen noch 10.000 Jahre auf Alpha Centauris aus, hätten sie ja Einspruch einlegen können. Naja, und die Ersten, die wissen, oh, wir müssen jetzt hier weg, sind die Delfine. Und die verabschieden sich mit dem Satz, macht's gut und danke für den Fisch.
Gestern haben Sie mir gerade erzählt, haben Sie ganz spontan sofort ein Lied geschrieben, holt das Popcorn raus, Kinder.
Nee, kein Lied, sondern ich habe an meinen Musiker Ingo, der in Amerika gerade ist mit seiner Verlobten, habe ich geschrieben, heute am 3. hat Nancy Pelosi das Haus übernommen, holt das Popcorn raus, Kinder, jetzt wird's spannend.
Ja. Im Prinzip leben Sie ja in wilder Ehe mit Ingo York und Reinmar Henschke, die ersetzen ja ganze Orchester.
Ja, das stimmt.
Gibt es Tage ohne die beiden oder sind Sie immer in irgendeiner Form in Kontakt?
Ja, in Kontakt sind wir. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen uncharmant, aber in unserem Alter, wir haben irgendwann mal vereinbart, so einmal am Tag wird laut gegeben. Gesagt, hallo oder wenn es nur ist, guten Morgen, ja.
Haben Sie auch vereinbart, was zum Beispiel die Tatort-Schauspieler Christine Urspruch und Axel Prahl und Liefers vereinbart haben? Wenn einer aufhört, dann hören alle auf?
Nee, vom Aufhören hatten wir auch noch nicht geredet.
Da gibt es keinen Schwur, den Sie sich irgendwie
einbringen. Nein, ach was. Wir sind jetzt in so einem, wir kennen uns auch so lange. Also mit Reinmar arbeite ich jetzt schon 22 Jahre, mit Ingo 18, das 19. Jahr. Und wir haben ja bewiesen, alle, jeder für sich, dass wir rau sind, dass wir Einzelgänger sind, dass wir gerade stehen. Und jetzt ist so die Zeit schon, also seit längerem, ich sage jetzt immer, wir haben das alles bewiesen und jetzt geht keiner mehr alleine wohin. Also zum Beispiel zum Zahnarzt, wir kommen immer alle mit. Und das wurde auch dankbar angenommen. Also wir haben doch alles bewiesen. Wir müssen doch hier nicht mehr den Cowboy geben, ja, der alleine reitet. Ist doch alles Quatsch. Wir kümmern uns umeinander.
Ingo hat Ihnen heute Nacht noch geschrieben. Dürfen wir wissen, warum?
Ja, ach, das ist die Zeitverschiebung. Ich glaube, das fällt dem manchmal gar nicht ein. Der ist jetzt in Kalifornien. Das sind 9 Stunden hinter uns. Und er schickt Filme und Fotos und ja, und ich hatte vergessen, das Telefon abzustellen.
Und er ist frisch verknallt und deshalb darf er das teilen oder muss er das teilen?
Ja, das ist schon mehr als verknallt. Die sind verlobt und ja.
Das heißt, bald ist Hochzeit und die Band Ulla Meinecke.
Ja, noch dieses Jahr, Ende dieses Jahres. Ja, genau.
Wenn Sie auftreten, dann ist das ja immer so ein Mix aus alten und neuen Liedern. Wonach wählen Sie aus? Welche reinkommen?
Das geht oft auf Zuruf. Also manchmal ist es so selten, aber es passiert, dass ich denke, ach nee, ist mir langweilig jetzt. Also das Lied fliegt jetzt raus. Das kann sich auch wieder erholen, aber die meisten meiner Sachen oder eigentlich alle sind ja wirklich zeitlos. Und die sind so gut durchgearbeitet, die Texte, dass das nicht nervt. Also ich freue mich auch immer, wenn ich die Sachen singe. Aber wir haben so viele Songs, das verändert sich unterwegs, das Programm. Ja. Dann haben wir manchmal Lust, was anderes reinzunehmen. Das machen wir dann auch sofort.
Ja. Und Sie haben ja auch gelegentlich Lust, was ganz, ganz Neues reinzunehmen. Ja. Also wie ist das dann, wenn Sie ein noch nie veröffentlichtes Lied singen?
Das ist spannend.
Eine Spur Nervosität trotz all der...
Ja, natürlich. Also das Letzte, was wirklich was neu ist, heißt, wer will schon Becky Thatcher sein? Den Text gibt es schon länger, aber die Musik dazu ist total neu. Und das hatten wir vorher... Ich glaube, das hatten wir mit noch keinem Song. Das ist für den Leuten völlig neu. Sie kennen das nicht und fangen an mitzusingen.
Ach.
Also der Refrain, der ist ja immer gleichlautend. Da, so eine Reaktion hat man eigentlich, wobei mir die Komposition auch sofort wahnsinnig gut gefiel.
Becky Thatcher ist diejenige bei Tom Sawyer.
Genau, die Angebetete, die brave Richters Tochter. Und als ich klein war, so 11:30 und das gelesen habe, da habe ich immer so hin und her geschwankt, wäre ich jetzt lieber Tom Sawyer oder lieber Huck Finn. Auf die Idee, Becky Thatcher sein zu wollen, wäre ich nie gekommen.
Das kann man sich bei Ihnen auch überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ich meine, gut, es gibt ja, wir sind übrigens jetzt eingeschult, also ich vermittels meines Patensohns, diese Einschulung. Ich dachte, das ist ein Albtraum in Pink. Alle Mädchen mit Schultüte, mit noch Einhorn drauf und Glitzi und Rosa. Dann dachte ich, ja, es gibt ja vielleicht Mädchen, die wirklich auf diesem Trip sind. Also zu deren Natur das auch passt. Aber wehe, wehe für die anderen.
Und so ein Mädchen sind Sie natürlich auch nie gewesen.
Nee.
Oder gab nie eine Pink-Phase.
Nee, also als ich klein war... Oder jung war, da sagten sie bei uns im Dorf immer, na, du willst ja wohl lieber ein Junge sein. Das war mir rätselhaft, weil ich wollte kein Junge sein, ich wollte nur dieses freiere Leben.
Mhm.
Und der Trend ist ja momentan wieder, ja, rückläufig.
Es sind ja sicherlich Fans, Ulla Meinecke, die Ihnen seit 42 Jahren folgen, die immer wieder bei Ihren Konzerten sind. Ist es so, dass dann im Laufe der vielen Jahre auch Freundschaften entstehen, dass Sie zum Beispiel auch die Einschulung von Kindern mitbekommen, also von Leuten aus dem Publikum, die da erzählen?
Nein, das ist eigentlich, es gibt eine Ausnahme, erinnere ich mich gerade, da waren wir auch jüngst mal wieder, da tauchte ein wirklich interessantes Paar auf. Anschließend verkaufe ich ja immer Platten. Und die kamen irgendwie da. Und wir kamen ins Gespräch. Und die waren so interessant und witzig. Und ja, einfach interessante Leute. Und er erzählte dann, er ist Ballonfahrer. Also das macht er auch mit Gästen. Und ansonsten hat er noch einen ganz anderen Beruf. Und naja, und dann irgendwie... lud er uns zum Ballonfahren ein und ich dachte erst, naja, ob das jetzt so ernst gemeint ist, aber ein Jahr später stiegen wir dann auf mit dem Ballon und es hat sich daraus eine richtige Freundschaft entwickelt. Wir haben für die auch schon gespielt, was wir normalerweise auch überhaupt nicht machen. Privatkonzerte machen wir nicht, aber da das wirklich eine Freundschaft geworden ist, war das gut.
Ulla Meinecke, zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, ist nicht nur Sängerin, sondern auch Buchautorin und deshalb gehören zu ihren Auftritten immer wieder auch Lesungen, in denen sie zum Beispiel vom Glanz und Elend der Chaotiker erzählen. Welche Kraft kann vom Chaos ausgehen?
Ja, das Buch heißt Willkommen in Teufels Küche, so ist es auch gemeint. Also das ist, es geht jetzt nicht um so ja, krankheitswertige Bilder wie Messis, also wo dann irgendwie das ganze Haus irgendwie vermüllt ist, sondern es geht um Menschen, die in Teilen ihres Lebens Chaotiker sind. Also als die ersten Interviews waren für das Buch, kam, ich glaube, von der Brigitte eine Journalistin und da war in den Augen war noch mehr als Journalistin. Und ich dachte, was hat die denn? Die ist so aufgeregt. Und dann sagte sie, also sie erzählte, ich mach's kurz, von ihrem Mann, der Oberarzt und Chirurg ist und dem sie leider das Gehalt gepfändet haben, weil der hat seine Steuererklärung einfach nie abgeben können. In Klammern, natürlich konnte er es auch nicht delegieren, das gehört ja dazu. Ne? Also viele Chaotiker sind heimliche Perfektionisten, was immer schlecht ist. Also Perfektionismus ist gruselig. Die einzigen, die im Interview nie stolz sagen, ich bin Perfektionist, sind Sportler. Und das hat auch seine Gründe. Weil Sport ist gnadenlos. Daneben ist daneben, zu langsam ist zu langsam. Diese ganze Faselei, die man aus anderen Berufen hört, erübrigt sich im Sport.
Worin besteht denn der Glanz der Chaotiker oder des Chaos?
Naja, es gibt ja die vielen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Also ich habe ja sehr viele Interviews geführt. In dem Buch sind keine Interviews, das wäre ja langweilig. Da schlich sich oft so ein kleines Grinsen ein. Also zum Beispiel das Thema auf den letzten Drücker. Leute, die, ich meine, es ist auch gefährlich, Haus und Hofkanz zu verlieren, die größere Arbeiten zu erledigen haben und sie sehenden Auges, ja, schieben sie sich in die Brenne, indem sie aufschieben und aufschieben. Und dann werden aber oft wahnsinnige Kräfte frei. Also wenn sie dann wirklich müssen, dann ist auch keine Zeit mehr für Selbstzweifel und irgendwelche unsinnigen Reflexionen und für Selbstzensur, dann geht's ran. Und da leisten diese Leute oft Erstaunliches, weil sie natürlich geistig auch schon vorgearbeitet haben.
Gehören Sie denn dazu? Sind Sie eine Aufschieberin oder sind Sie eine Planerin?
Beides. Ich kenne meine Kräfte, ich weiß ungefähr, was drin ist, was nicht drin ist. Also bei einem Buch würde ich niemanden empfehlen, wenn man einen Buchvertrag schließt, aufzuschieben. Das ist zum Beispiel eine Sache, da muss man jeden Tag wirklich ran, damit man auch dann, weil es gibt Tage, da fällt einem echt nichts ein. Oder die Seiten, die drei, die man geschrieben hat, sind einfach nicht gut.
Ja? Werfen Sie die drei Seiten in den Müll oder schieben Sie die auf den Kannenstapel?
Ja, die Wahrheit sagt sich eigentlich spätestens am nächsten Tag.
Okay.
Und dann, ja. Ich schreibe oft um. Also gerade bei Schöffels Küche ist mir das passiert. Da las ich die erste Fassung, von der ich dachte, es wäre jetzt so. Und dann dachte ich, ist ja super. Der Flow stimmt nicht. Also der Fluss stimmt nicht. Dafür ist der Rhythmus scheiße. Und die Sprache, muss man auch noch mal drüber nachdenken. Und dann habe ich das ganze Ding noch mal geschrieben. So, aber bei bestimmten Sachen, die mir unangenehm sind, das kennen viele Menschen, wo man sich hinterher denkt, was hast du dich denn so angestellt, so schlimm war es doch gar nicht. Ja, das passiert schon mal, dass ich das wegschiebe, aber als Selbstständige, auch mit dem ganzen Büroscheiß, also ich sitze manchmal morgens um 7:30 am Schreibtisch und denke, und wieso bin ich Rocksängerin geworden, wenn ich jetzt eigentlich Anwaltsgehilfin und Sekretärin bin?
Das heißt, Ulla Meinecke gibt die Steuererklärung ab. Sie sind keine Chaotikerin.
Naja, nee, das soll, also bestimmte Sachen lassen sich einfach auch nicht vermeiden.
Entstehen denn die Bücher am gleichen Ort wie Liedtexte?
Ja, oder? Ich habe zwei Schreibtische. Einen, wo Büro und Rechner und dann, ne? Und der andere ist der schöne Schreibtisch. Also jetzt nicht als Gegenstand schön, sondern der steht auch direkt in dem Erker, wo ich rausgucken kann und dann aufs Gleisdreieck, also den oberen Teil, gucke. Und
das heißt, ja. Sie gucken,
ich schreibe auch mit der Hand übrigens, obwohl ich das mit dem Rechner alles kann, aber es ist was anderes.
Sie gucken auf Schienen und nicht in die Natur?
Da sind Schienen, aber das sieht aus wie ein Wald.
Das ist was. Also viel Natur, viel Wald, vermute ich mal, haben Sie als Kind um sich gehabt, weil Sie in Wallau im Taunus aufgewachsen sind?
Nee, Wallau ist im Hinterland, im hessischen Hinterland.
Wenig Wald, aber viel Feld.
Doch, viel Wald. Und ich kannte als Kind nichts anderes, aber da war immer so eine Sehnsucht. Ich habe oft in den Himmel geguckt und in diesem Gehügel und so, ist ja immer nur ein Stück Himmel. Mhm. Und dann kam ich im Rahmen der Kinderlandverschleppung an die Ostsee und sah zum ersten Mal den großen Himmel und das Meer. Und da wusste ich, das ist es. Deshalb bin ich auch so gern in Berlin, weil auch hier ist der große Himmel.
Und Wallau war es nicht so. Also bezeichnenderweise heißt die Lokalzeitung bis heute Hinterländer Anzeiger.
Richtig, ja.
So richtig glücklich sind Sie da nicht gewesen als Kind, weil es zu eng war, zu klein
war?
Naja,
ich hatte ja keinen Vergleich. Aber da war immer so eine... Ich guckte in den Himmel und dann waren die Kondensstreifen von den Fliegern, die da kreuzten. Ich fand den Wald auch toll, ich fand die Wiesen toll. So, aber diese Weite... Ja, das war da eng. Mhm. Und gut, ich bin 53 geboren. Ich bin auch da in dem Dorf. Das war, also wenn da ein Kind zur Welt kommen sollte und dann endlich da war, da wurde der Vater, damals drängelten sich Väter auch noch nicht in den Wochenbetten, sondern die saßen in der Germania, so hieß die Kneipe. Und da wurde der gefragt, ist es ein Kind oder ein Mädchen?
Ist nicht wahr?
Doch. Ja, naja, ist ja alles noch nicht so lange her, ne? Ich meine, da zerreißen sich Leute über andere Kulturen das Maul. Guck mal einfach ein paar Jährchen oder Jahrzehnte zurück.
Bedeutet natürlich auch, die Jungs hatten auf jeden Fall viel mehr Freiheit.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Und ja, und diese Enge. Dann kam ich auch noch, weil ich war ziemlich krank mal als Kind eine ganze Zeit lang. Da wurde ich auch verschickt, da war ich, glaube ich, 6 oder 7, ins kleine Walsertal. Was für eine Katastrophe. Nonnen waren da. Und also bis heute mit den Bergen kann man mich jagen. Das war alles eins, diese riesigen, grauen, riesigen, hohen Felsberge und diese riesigen, hohen, schwarzen Nonnen. Es war gruselig.
Blieb also nur die Flucht in die Bücher und in die Musik. Und bei den Büchern, Becky Thatcher haben Sie schon angesprochen, war natürlich Tom Sawyer ganz weit vorn, Mark Twain war ganz weit vorn. Mhm. Und Sie haben 2003 mit Ingo York, also mit Ihrem Bandmitglied, ein Hörbuch zu Tom Sawyer produziert. Wie haben Sie da so die Stimmung vom Mississippi eingefangen?
Ja, wir haben erstmal überlegt, also ich habe gesagt, Mark Twain kann man nur unter freiem Himmel lesen. Ich glaube, es war 2005, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich überlegt, ich kam dann drauf, es gibt, wenn Sie mal drauf achten, die Uckermark ist da wirklich einzig. Da mussten wir nur aufhören, wenn Flugzeuge drüber flogen. Also wir haben da bei einem Freund und Kollegen, der an einem Dorfrand, also wirklich hinterm Dorf, das letzte Haus. Und weil sonst hören Sie überall eine Straße, eine Bahn, irgendwas. Selbst wenn man denkt, es ist still. Und das war wunderbar. Wir haben da 10 Tage verbracht. Und ich habe gelesen, mein Regisseur war Günter Ahmed, mein engster Freund und Erziehungsberechtigter, habe ich ihn immer genannt, der leider 2011 bei diesem gruseligen Unfall in Hamburg zusammen mit 3 anderen von einem fliegenden Auto erschlagen wurde. Und er, also da bin ich bis heute stolz. Günther, Autor, Wissenschaftler, auch sehr künstlerischer Mensch, hat gesagt, das zählt zu meinen schönsten Arbeiten.
Ich bin zu alt fürs Showgeschäft, ich bin zu alt für ein Comic-Heft, ich bin zu alt für geliftete Wangen, ich bin zu alt, ich glaube, ich gehe ein paar Fische fangen, ich bin zu alt für diese Bühne hier, ich bin zu alt für ein Kuscheltier, ich bin zu alt für einen Rekordversuch, ich bin zu alt, ich glaube, ich leg mich hin und lese ein Buch. Ich bin zu alt, ich bin zu alt, ich bin zu alt, ich bin zu alt, ich bin zu alt. Du bist so alt, ja, ja. Ich bin zu alt für Frankfurt am Main, ich bin zu alt, du könntest mein Sohn sein, bin zu alt. Für das Land der Elfen, bin zu alt, kann man mal jemand über die Straße helfen. Bin zu alt für Heroin, ich bin zu alt fürs Dr. Sommerteam, bin zu alt, niemandem nah. Ich bin zu alt für Sex im Keller vor der Kamera. Ich bin zu alt, bin zu alt, bin zu alt, bin zu alt, bin zu alt.
Zu alt von Ulla Meinecke bei Deutschlandfunk Kultur. Im vergangenen August sind Sie 65 geworden. Haben Sie eine Fete gemacht oder ein Konzert gegeben? Oder nee, beides?
Ich war stinksauer. Ehrlich, es brach eine Alterskrise los. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe auch alle weggebissen, hat sich auch niemand getraut. Ich war sowas von stink. Ich weiß, ich soll dankbar sein. Und wir als Frauen sollen dann sagen, jede Falte liebe ich besonders und die drückt mein Leben aus. Ich dachte, wenn jetzt noch einer mit dem Seniorenteller um die Ecke kommt dieser Tage, dem hau ich was auf die Mappe.
Durfte keiner gratulieren?
Die Mutter meines Patensohns, eine junge Freundin, sehr enge Freundin, die hat, also das hat sich als sehr schön dann rausgestellt, die rief um 6:30 abends an und sagte, so, die hat so einen Befehlston manchmal, du machst dich jetzt schick, ich hol dich gleich ab und dann führe ich dich aus. Ich dachte, oh gut, so. Dann führte sie mich aus, also das war alles mit so einem Bedacht ausgewählt. Also sie ist selber Gastronomin, Köchin, Meisterin, bildet auch aus und so, kennt sich aus mit gutem Essen und führte mich aus in ein Restaurant, das heißt Duke Ellington. Und da gab es ein Hummer-Dinner, hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht, 3 Gänge. Auch am Ende des Abends war ich dann eigentlich schon wieder sehr milde.
Was dann doch noch nicht.
Ja, aber es ist auch wirklich wahr. Also,
Sie
ich
haben
hab ja Gott sei Dank, ich bin gesund und es geht. Aber ich dachte, nee, jetzt reicht's. Also 65, nee.
Sie haben bei irgendeinem Konzert, ich glaube, es war beim Duckstein-Festival, das Publikum gefragt, könnt ihr nicht gemütlich vor euch hin altern? Was würde mit Ihnen passieren, wenn Sie gemütlich vor sich hin alterten?
Oh, das wäre nicht gut, glaube ich. Das ist, nee, ich habe da, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Ich habe gesagt, nicht, dass ihr glaubt, ihr könnt hier gemütlich vor euch hinaltern. Ja? Die Zeiten sind nämlich vorbei. Nee, also, ich meine, man kennt das ja bei, es kommt natürlich darauf an, welchen Beruf man hat. Also ich kann das gut verstehen, dass sich viele Leute auf die Rente echt freuen. Die andere Seite ist, dass Arbeiten ja nicht nur Geld verdienen ist, sondern soziale Kontakte, es hält einen am Laufen. Mein Beruf macht mir wahnsinnig Spaß. Also ich bin einmal der Einladung in ein Haus im Süden gefolgt, das ist Jahrzehnte her. Die waren relativ jung. Die hatten einfach durch Umstände und Erben tierische Kohle. Und ich bin dann geflohen. Damals gab es noch keine Handys. Nach ein paar Tagen habe ich es nicht mehr ausgehalten. Das war eine etwas angestrengte Zwei-Personen-Sekte in der Kulisse des Glücks. Aber das Glück wollte sich nicht so richtig einstellen. Für die Leute in diesem italienischen Dorf waren das ein Portemonnaie auf 2 Beinen oder auf 4. Die sprachen nicht, obwohl sie da schon Jahre lebten. Und da dachte ich, ja, also von heute aus würde man gesagt haben, das ist wie Hartz IV, aber mit Kohle. Ja, das ist ja, das ist ja klar. Und dann fragt man sich, also die Kulisse des Glücks war wirklich wunderbar. Und woran liegt das jetzt, dass das Glück nicht da ist? Und bei nur 2 Leuten ist die Auswahl auch nicht so groß, um das rauszufinden. Und die brauchten einfach Publikum für ihr Drama. Und
es gibt ja immer wieder glückliche Momente, wenn man bei Ihnen im Konzert ist. Und ein besonders glücklicher Moment ist für viele, wenn sie den alten Hit von 83 singen.
Du bist die Tänzerin im Sturm. Du bist ein Kind auf dem Eis. Du schmeißt meine Liebe nur so um dich. Und immer triffst du mich.
Frau Meinecke, das ist das Lied, was natürlich alle im Publikum hören möchten. Das bedeutet aber auch, Sie müssen das, weil Sie es eventuell gar nicht mehr hören können, natürlich auch immer mal wieder neu arrangieren. Wie funktioniert das? Wie arrangiert man ein Lied neu, was seit 30, 40 Jahren im Kopf ist, so dass Sie es wieder gerne singen?
Nee, wir haben das, also das umzuarrangieren, habe ich mich immer geweigert. Weil das ist die optimale Form. So Kleinigkeiten verändern sich.
Aber Sie singen es in neuen Fassungen, also die aktuelle
Fassung? Ja, natürlich, das ist ja auch, kommt ja auch drauf an. Ja, klar, meine Stimme hat sich verändert, die ist voller geworden. Reinmar spielt das anders, also das sind so Feinheiten. Und bei den Lesungen bin ich nur mit Ingo unterwegs. und der spielt Gitarre und ich singe. Und der hat es wirklich nach mehreren Anläufen. Ich war schon drauf und dran zu sagen, Ingo, lass das. Mhm. Das funktioniert nicht, weil das ist wirklich ein klassisches Keyboardstück. Der hat jetzt eine Gitarrenfassung entwickelt, die so viel Spannung hat. Ja, der Mann ist wirklich ein erstaunlicher Musiker. Und das funktioniert auch. Also,
dass Sie eine erstaunliche Musikerin geworden sind, das war ja wirklich nicht selbstverständlich. Also Sie hatten mal vor, Medizin zu studieren, dann war der Abischnitt aber zu schlecht. Ja. Und dann lesen Sie eine Anzeige, Sängerin in Mädchenband gesucht, fahren zum Vorsingen nach Hamburg, treffen da den Mann hinter der Anzeige, Udo Lindenberg, und werden dessen Sekretärin und nicht sofort Sängerin. Wieso sind Sie Sekretärin geworden von Udo
Lindenberg? Naja, es ging, also das war nicht, das Mädchenband-Ding war ein Fake. Würde man heute sagen. Das waren blonde Models und ich guckte so auf das Bild und dachte, naja, blond bin ich nicht und die Beine sind auch nicht so lang. Aber ich kann Gitarre spielen und ich kann Songs schreiben. So, und dann habe ich ein Demo hingeschickt und schon nach 10 Monaten kam eine Antwort. Und das Einzige, was von dieser Mädchenband-Idee übrig blieb, war ich. Und dann hat Udo mich eingeladen und mich abgeholt vom Bahnhof. Und ich hatte immer so eine ganze Mappe mit Sachen mit. Also er merkte, da ist mehr dahinter, und sagte, am besten wäre doch, wenn du nach Hamburg zögst. Und da habe ich gesagt, ja, das ist eine prima Idee. Und von was lebe ich dann? Weil ich habe ja immer gejobbt, ich muss ja arbeiten. Und dann sagte er, ja, er hätte letzte Woche seine Sekretärin entlassen müssen, ob ich das könnte. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, klar, kann ich. Weil ich kann ja lernen. Ich bin ja nicht doof. Ja, und ich habe viele verschiedene Jobs schon gemacht. Und da war meine einzige Festanstellung im Leben. Fast 3 Jahre mit Lohnsteuerkarte war ich bei Udo angestellt, weil von der Musik jemals leben zu können, das war, habe ich noch nie mal zu träumen gewagt. Also das ist ja, ja, heute ist es durch die Medien, also bei vielen jungen Leuten so, was ist der Berufswunsch, Popstar, alles klar. Aber ich musste ja erstmal diese, also bis ich dann davon leben konnte, hat das ja ein paar Jahre gedauert.
Udo Lindenberg, Anfang 70, immer noch durch und durch Rockmusiker. Und
oh
Sie,
ja.
Sie haben den Rock so gemocht, dass Sie über Ihre Zeit in Frankfurt gesagt haben, sich gesellschaftlich nützlich zu machen, und Rockmusik war eins für mich. Wie haben Sie sich gesellschaftlich nützlich gemacht damals in dieser Zeit?
Ja, ich komme aus dem sogenannten Frankfurter Häuserrat, also unorganisierte Menschen, sogenannte Spontis. Ich war an Hausbesetzungen beteiligt, aber das war auch verbunden mit solchen Sachen wie Mieterberatung. War im Frauenzentrum tätig, damals war ja 218 noch. Also da mussten die Mädels ins Ausland, wenn sie abbrechen wollten. Ja, richtig. Und ja, das war für mich, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das klingt komisch. Ich habe mich immer als gesellschaftliches Wesen gesehen. Also natürlich auch ein Ich, aber ich mache es mal an profanen Beispiel klar. Ich fahre Auto, seit ich 47 bin, habe ich Führerschein gemacht. Ich dachte so, jetzt hast du es verdient. Wenn ich in mein Auto betrete, denke ich, nicht immer bewusst, aber das ist meine Haltung, so, jetzt müssen wir alle irgendwo hin. Das heißt, die Leute in den anderen Autos, die auf den Fahrrädern, die zu Fuß sind, die auf den Motorrädern, wir müssen jetzt alle irgendwo hin. Es gibt aber Leute, die offensichtlich ihr Auto betreten mit der Haltung, was wollen die Idioten alle auf meiner Fahrbahn? Ja? So fahren die auch. Es ist eine Charaktersache. Und ja, wir müssen alle irgendwo hin und wir, wie organisieren wir unser Zusammenleben so, dass möglichst wenige hinten runterfallen. Ja, das ist ein großes Ideal.
Ja, und sich gesellschaftlich zu engagieren, heißt auch, einander zu respektieren, selbst im Straßenverkehr.
Na klar.
Deutschlandfunk Kultur, wo die Sängerin und Buchautorin Ulla Meinecke noch Zeit für uns hat, bevor bald die nächsten Konzerte wieder losgehen, bei denen sie dem Publikum manchmal ihre ganz persönliche Notfallapotheke für Musiker vorstellen. Die heißt aber inzwischen anders. Oder gibt es die
noch als Notfallapotheke? Naja, also die Notfallapotheke ist nicht nur für Musiker. Da sind natürlich ist schöne Musik drin. Große Tüte Antiverbitterungstee, sehr wichtig. Ja. Es ist ja, also ich meine, wenn man nach Amerika guckt, das hält man ja alles nicht für möglich. Und manchmal muss man gar nicht so weit gucken. Ja, Heil Höcke sah ich da nur. Na, endlich wieder Nazis am Start. Ist doch super. Und also wenn ich diesem Präsidenten da zuhöre oder den erlebe, manchmal, neulich dachte ich, vielleicht hatte ich einen ganz schweren Unfall vor einer Weile und liege seit Monaten im Koma. Und an den Rändern dieses ausfransenden Bewusstseins taucht diese Figur auf. Ja. Nein, ich hatte keinen Unfall. Das ist alles Wirklichkeit. Unglaublich.
Welche Künstler, welche Musik hilft denn gegen Verbitterung?
Aretha, immer.
Aretha
Meine
Franklin,
Königin,
ja.
Aretha Franklin. Heilende Stimme. Wie eine Lerche steigt sie in den Himmel. Und jetzt hat sie uns ja leider verlassen. Aber ich sag das mal als Tipp, wenn man es am Hals hat oder im Hals oder die Schultern sind so unter den Ohren, Aretha auflegen, die Schultern sinken, die Brust wird frei, der Hals geht auf. Ja, ein gutes Beispiel. Es gibt noch so viele, viele andere, die alle in der Apotheke stehen.
Und in der Apotheke stehen natürlich auch zum Teil ihre Bücher. Also Ungerecht wie die Liebe ist eins mit Kurzgeschichten, die dann auch mit in die Konzerte reingehen. Und eine dieser Geschichten erzählt vom fremdgehenden Steuerberater Thomas. Der sagt, ein Mann braucht ein sicheres Hinterland mit Kindern, Haus und Garten und eine Frau, die das alles am Laufen hält. Welchem Typ Mann haben Sie da ein Denkmal gesetzt in dieser Geschichte?
Naja, also das ist alles frei erfunden, klar, also
klar.
Ungerecht wie die Liebe heißt das Buch, sind Erzählungen, aber es gibt natürlich so Eindrücke, so ein Gespür für so eine Figur, wie man die dann baut. Ja, natürlich habe ich diesen Satz in diesem Leben auch schon mal gehört, genau wie den Satz einer Baulöwengeliebten, die mal zu mir gesagt hat, Reich weint sich leichter. Das prägt sich mir sehr ein.
Den finde ich gut. Reich
oder,
weint sich leichter.
Ja, reich weint sich leichter. Und, oder ein Satz, den ich in Hamburg gehört habe von jemand sehr Pfeffersack-Schnösel-Sohn. Männerfreundschaft und Grundbesitz. Das ist das Wichtigste im Leben. Also, man könnte ja meinen, das ist alles ein Comic, aber klar, das prägt sich ein. Und dazu zum Beispiel zu dem zitierten Satz aus meinem Buch, passt natürlich dieser Thomas, den ich ja erfunden habe. Einer, der sagt, Männerfreundschaft und Grundbesitz in der Reihenfolge ist ein völlig anderer Charakter. Wenn ich den, es wäre mir mühsam, den zu bauen, aber ja, der ist ein Arsch. Hätte ich keine Lust drauf, den zu schreiben.
Weil der auch ordentlich fremd geht.
Ach, weil der Scheiße baut. Fremdgehen kann ja jedem mal passieren.
Warum haben Sie nicht Hans Bender geheiratet?
Woher kennen Sie Hans Bender?
Herr recherchiert.
Wir verstehen uns jetzt, ja. Das ist der Müllers Sohn, Hans Bender, Geologe, der als Untermieter in meiner Kindheit auftauchte. Also Untermieter, der war so ein Freund der Familie. Ich habe den verehrt. Der mochte mich. Der hat mir mal ein Ferch für ein Pony, was unsichtbar war und blieb natürlich, gebaut. Und der war so toll und ich war, für mich war klar mit meinen 6, 7 Jahren, den heirate ich. Und ich war stinkbeleidigt, als der dann eine andere geheiratet hat, bald mal. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ich dachte, wieso, das ist doch meiner.
Wie alt war denn Hans Bender, als Sie 6 waren?
Naja, der war Student damals, Geologiestudent in Marburg.
Und Ihre Erkenntnis über die Liebe heißt, Liebe ist ungerecht?
Ja, das
Und Hans Bender ist das beste Beispiel dafür, dass sie ungerecht ist.
Ja, naja, also ich nehme Kinder sehr ernst, weil ich mich nicht an alles, aber ich kann mich an die Tiefe dieser Gefühle zum Beispiel, kann ich mich sehr gut erinnern.
Wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig, heißt eine Ihrer vielen Erfolgsplatten. Sie haben keine Lust, vor sich hin zu altern, sondern Sie werden mit Ingo York und Reinmar Henschke weiter unterwegs sein.
Ja.
Wohin in diesem Jahr?
Ja, zur Planung.
Jede Menge Konzerte.
Genau. Also ein Vorhaben, das liegt mir sehr am Herzen. Wir sprachen schon davon, das sind 5 CDs, 6 Stunden, dieses wunderschöne Hörbuch, die Abenteuer des Tom Sawyer mit toller Musik dazwischen, die Ingo gemacht hat, der lange auch in Amerika lebte. von Maultrommel bis alle Instrumente. Wunderschön. Da hatte ich großes Pech, denn die Firma ging alsbald insolvent. Das heißt, das Ding verschwand vom Markt und der Insolvenzverwalter rückte auch nichts mehr raus. Also wurde dann wahrscheinlich vernichtet. Ich suche dringend neue Partner, weil das muss einfach nochmal raus. Und die Rechte liegen auch bei mir. Und ja, das ist so das Vorhaben für dieses Jahr. Und
wird es ein neues Buch geben?
Nee, also Buch schreiben braucht man viel Zeit.
Ja.
Und das, also so auf dem Rücksitz vom Tourbus wird das nichts. Ja. Das ist eine Entscheidung, da, ja, entweder oder.
Und natürlich sind ganz viele Ihrer Geschichten bereits in Ihren Liedtexten drin, in Ihren Büchern drin. Hm. Wer Lust hat, Ungerecht wie die Liebe ist mein Favorit. Ich bin Gisela Steinhauer, bedanke mich sehr bei Ihnen, Ulla Meinecke, für den Besuch bei uns. Dankeschön.
Tschüss.